Herzlich willkommen zu einer weiteren Predigt über das Matthäusevangelium. Wir sind schon einige Zeit miteinander unterwegs in diesem Evangelium von Jesus Christus über sein Leben, was er gesagt hat, was er getan hat. Und wir werden einige spannende Dinge heute Morgen miteinander bewegen. Ich möchte da anknüpfen, wo du auch angeknüpft hast, Joachim. Es geht um die Kleidung. Ich habe mir da ein paar ganz grundsätzliche Fragen gestellt. Wieso ist das eigentlich so, dass man sich für bestimmte Anlässe oder Umstände, ja, vielleicht auch heute Morgen, du dich speziell angezogen hast? Als ich ein Kind war, ging es in die Sonntagsschule. Ich bin evangelisch aufgewachsen. Ja, da hat man Sonntagsschulkleider angezogen. Das war ganz normal. Kennt ihr das? Genau. In die Kirche zieht man sich doch speziell an. Und ich nehme einmal an, auch du heute Morgen hast dich vermutlich ein wenig für den Sonntag angezogen und nicht wie am Montag. Gell? Warum ist das eigentlich so? Ist das einfach unsere Kultur? Haben wir uns darüber schon einmal Gedanken gemacht? Warum macht man das? Und okay, wäre schon speziell, wenn wir heute Morgen in Pyjama zum Beispiel hier wären. Sähe zwar noch lustig aus, gell? Wäre vielleicht ein wenig miefig, gell? Nein, das macht man nicht. Warum nicht? Dann, wie? Ja, zum Wertschätzung irgendwie, ja, genau. Macht man es für sich selber oder für andere? Beides. Beides? Ja, ein Stück weit. Mhm. Mehr für sich selber, mehr für andere. Kann unterschiedlich sein. Geht es da nicht? Entweder oder. Für dich selber. Geht es um mich? Ziehe ich mich gerne an? Oder geht es um den Anlass? Beerdigung, oder? Zieht man doch dunkle Kleider an. Ist heute nicht mehr so, immer all, aber ja, früher war das noch viel klarer. Man hatte da ganz klare, ich sage fast Vorschriften. Oder geht es auch ein wenig darum, ihr kennt vielleicht den Spruch, Kleider machen Leute. Nicht? Wenn jemand draußen vorbeiläuft, eine Frau oder ein Mann, schick gekleidet, oh, das macht schon Eindruck. Macht auch Eindruck, wenn irgendein Vagabund oder irgend so eher ärmlich gekleidet draußen rumgeht. Automatisch anhand der Kleider ordnet man doch die Person. Wer ist das? Über Reichtum, über den Stand und so weiter. Ist doch noch interessant. Die Bibel kennt das auch. Sie kennt das mit den Kleidern und heute Morgen ist das ein ganz wichtiges Thema. Kleider, schöne Kleider, geht es im Matthäus. Wir sind örtlich, letztes Mal bei Kapitel 21, waren wir ja im Tempel. Und hier einmal ein Bild von diesem monumentalen Bauwerk damals, in dem sich vieles abgespielt hat, was wir in der Bibel, im Neuen Testament, von Jesus lernen und lehren oder ja, sehen können. Und heute, schon letztes Mal, Kapitel 21, aber auch heute im Kapitel 22, sind wir also in diesem Tempel, irgendwo da auf dem Platz. Gell? Ich habe noch ein anderes Bild. Da auf der linken Seite hat es ja so eine Säulenhalle, mit einem Oberbau, hier ein wenig anders dargestellt. Das ist aus einem Buch von Roger Liebi. Und wo ihr das eins seht, da waren wahrscheinlich die Händler drin, die Jesus aus dem Tempel gejagt hat und so weiter. Und dann im Anschluss, wie wir es in der Bibel lesen, Kapitel 21 und 22, hier kommen dann eben die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Eines werden wir heute anschauen. Letztes Mal war es ja das Gleichnis, wo Jesus erzählte, ihr gleicht einem Volk oder einem Vater, der etwas sagt, seinem Sohn, und ihr sagt, ja, ja, machen wir, Vater, aber ihr macht es nicht. Und er hat ein zweites Gleichnis dann erzählt, Kapitel 21, wo es darum ging, ihr seid solche, denen etwas übergeben ist, ein Weinberg von einem großen Herrn, und als dieser kommt und nach den Früchten verlangt, stoßt ihr ihn ab, lehnt ihr ihn ab, ja, ihr tötet sogar die Knechte, ja, sogar den Sohn des Besitzers tötet ihr. Damit hat Jesus ziemlich klar, ziemlich deutlich gesagt, um was es ihm geht. Ihr, die Juden, ihr seid diese Leute. Und heute also geht es um dieses zweite Gleichnis oder dritte Gleichnis, um die Kleiderfrage. Es ist bekannt als das große Hochzeitsfest. Wir wollen dazu aber auch eine kleine Übersicht machen, was kommt noch alles in diesem Kapitel vor. Das ist einerseits dieses Gleichnis, das wir im zweiten Teil heute in der Predigt miteinander anschauen werden. Jesus spricht noch von der Steuerfrage. Ihr habt ja bestimmt oder seid noch mit rauchenden Köpfen wahrscheinlich bei eurer Steuererklärung dran, oder? Gilt es noch auszufüllen bis Ende März, glaube ich, ist der erste Termin. Kann man verlängern, genau. Wenn ihr ein bisschen Motivation braucht, eure Steuererklärung auszufüllen, könnt ihr Matthäus 22 lesen. Dann macht ihr das vielleicht ein bisschen lieber. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Hat es Jesus zumindest gesagt. Und das soll gelten. Dann geht es noch um die Auferstehungsfrage. Da kommen nämlich Sadduzäer und die werden wir im ersten Teil heute der Predigt, weil er jetzt in Ostern ist, miteinander noch behandeln und werden dann sehen, das hat mit dem Hochzeitsfest doch auch irgendwie zu tun. Woher die Zweifel, die bis heute dazu da sind, die Auferstehungsfrage. Dann geht es noch darum, dass Pharisäer kommen, eine andere Gruppierung der damaligen religiösen Elite. Die Frage nach dem größten Gebot. Was ist das wichtigste aller 613 Gebote, die in der Tora stehen? Und dann am Schluss kommt eine Frage von Jesus an die Gelehrten über ihn als den Messias. So sieht also unser Morgen heute aus. Die Auferstehungsfrage wird uns bewegen, plus wir werden hineintauchen in dieses Gleichnis, die große Hochzeitsfeier. Die Auferstehungsfrage. Wie gesagt, es geht ja in großen Schritten Richtung Ostern, nächstes Wochenende, und die Frage nach der Auferstehung. Die hat schon damals gewisse Gruppierungen beschäftigt. Ihr seid bestimmt auch schon auf diese Frage gestoßen im Lesen der Evangelien. Sadduzäer. Wer waren die Sadduzäer? Die Fragesteller wegen, ja, kann es eine Auferstehung nach dem Tod geben? Gibt es überhaupt ein Leben nach dem Tod? Gibt es da Gewissheit? Sie zweifeln ja daran. Die Sadduzäer. Habe ich dann wenig schlau gemacht? Wer sind die eigentlich? Ganz spannend. Das ist so eine einflussreiche, relativ kleine, religiöse Elite oder Splittergruppe gewesen. Gar nicht so viele gehörten zu diesen Sadduzäern. Aber sie waren bestimmend, führend in der Führung des Tempels und des Tempeldienstes, also dieses großen Gebäudes. Und was im Gottesdienst alles darum ging, waren sie die Entscheidenden. Sie waren die Priester, zumindest ein Großteil. Der hohe Priester, ist Ihnen sehr bekannt, gell? Der Oberste, vergleichbar heute mit dem Papst vielleicht, gell? Damals der hohe Priester, die entscheidende Person war meistens ein Sadduzäer. Also die haben es geschafft, als kleine Gruppierung an der Machtzentrale des religiösen Lebens ihren Fuß drin zu haben, bestimmend einflussreich zu wirken. Sie stoßen sich massiv an Jesus. Warum? Weil er das ganze Wort Gottes, den Heilsplan, verkündigt. Weil er sagt, er sei der Messias. Noch ein Punkt, der mich, habe ich nicht gewusst, der mich stutzig gemacht hat. Diese Sadduzäer führen im Tempel Gottes, akzeptierten nur die 5 Bücher Mose. Also deinen ersten Teil der Bibel, nur die 5 Bücher Mose. Keine Propheten, keine Psalmen, keine poetischen Bücher, keine weiteren Geschichtsbücher. Und wenn ihr da die Bibel aufschlagt, ist das ein ziemlich großer Teil. Da haben wir da 5. Buch Mose, oder? Die haben nur so ein bisschen diesen Teil da vorne. Das haben sie. Und einen großen Rest davon lassen sie einfach weg. Da erstaunt es dann nicht mehr, dass sie in gewissen Glaubensfragen ein Problem sehen. Nun, auch spannend, mit der Zerstörung des Tempels hörten die Sadduzäer und diese ganze Glaubensrichtung auf. War fertig. Ohne Tempel keinen Glauben mehr. So gibt es heute keine Sadduzäer mehr. Es gibt auch keine Schriften mehr von ihnen. Was wir von ihnen wissen, steht in der Bibel. Also diese Leute, die haben also mit Jesus ein Problem und kommen wegen dieser Auferstehungsfrage. Nun, sie haben nicht nur mit Jesus darüber diskutiert, auch mit den Pharisäern. Das war die andere große Gruppe, die entscheidend war im religiösen Leben Israels von damals. Aber die glaubten an eine Auferstehung. Die glaubten an ein Leben nach dem Tod. Und so kam es eben, dass diese Sadduzäer zu Jesus kamen, zweifelten an der Auferstehung und die wollen jetzt ihre Argumentationen hören oder ihr Argument. Wir lesen da im Vers 28, muss da den Zusammenhang lesen. Und zwar steht da nun, waren bei uns 7 Brüder, Vers 25. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau und seinen Bruder. Gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum 7. Sie alle starben. Zuletzt nach allem starb auch die Frau. Wem von den 7 wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Das ist das sogenannte Gesetz der Schwagerehe damals. Das lesen wir in der Tora, diesen 5 Büchern Mose. Haben wir verstanden? Wenn also der Mann stirbt, dann muss sein Bruder, oder darf sein Bruder, die Frau nehmen oder musste sie nehmen und sie heiraten. Das war die Pflicht. Und der dritte und der vierte und der fünfte, ob das wirklich so geschehen ist, macht hier den Eindruck. Gell? Auf alle Fälle war das, und das müssen wir uns jetzt mal überlegen, das war das Argument dieser gescheiten, gelehrten Männer, zum Sagen, Auferstehung kann es gar nicht geben. Im Himmel wäre ja sie die Frau von 7. Und das kann ja Gott nicht wollen. Und das war der Grund, dass, wie wir lesen in Apostelgeschichte 23,8, die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung. Also kein Leben nach dem Tod, heißt das. Sie glauben nicht einmal an Engel, noch an Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beiden. Das war ein großer Disput damals. Und es ist wirklich eine grundsätzliche Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und diese Sadduzäer sagen, no. Nein. Ist ja unglaublich. Die lesen die Bibel, also zumindest den Teil, den sie haben. Wie antwortet jetzt Jesus darauf? Im Übrigen, kommt uns das bekannt vor? Das ist doch Atheismus. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Es gibt keine Seele. Es gibt keinen Geist, sagten die Sadduzäer. Ist doch interessant. Nichts Neues unter der Sonne. Wie antwortet Jesus darauf? Vers 29. Ihr irrt, knallhart, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Ein Satz. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Nebenbei steht hier nicht, Menschen, die gestorben sind, seien Engel. Gell? Steht da nur, sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. So ähnlich wie es Engel dort und wie sie leben, eben nicht verheiratet. In der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet. Daraus, aus diesem Vers, zwei Versen, könnt ihr mindestens vier Punkte sehen, die wir kurz anschauen müssen. Der erste ist, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ihr kennt die Schriften nicht. Einerseits einmal, was die fünf Bücher Mose sagen, die haben sie gehabt, aber ihr kennt die Schriften nicht. Ja, den großen Teil des Alten Testaments lasst ihr einfach weg. Wortwörtlich, ihr kennt die Schriften nicht. Spannend wäre ja zu wissen, warum lehnt man gewisse Teile der Bibel ab? Das bin ich jetzt noch nicht so schlau geworden, weiß ich, ob es da überhaupt Argumente dazu gibt. Kennen wir das nicht auch? Ist das so ein großes Hindernis in anderen Religionen? Aber auch wenn man jung und alt auf der Straße über den Glauben spricht, dass man der Bibel nicht glaubt, dass man Teile der Bibel sie weglässt, sie für ungültig erklärt. Und da ist immer wieder die spannende Frage, warum? Mit welchem Argument? Es ist nämlich oft so, dass genau diese Abschnitte, die man nicht will, genau das sagen, was stört. Die Bibel ist so etwas von in ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer Glaubwürdigkeit von bestätigt. Jeder, der sich damit beschäftigt, muss sagen, die Bibel ist wahr. Das Matthäus-Evangelium, das wir lesen, wurde von Matthäus, dem Zöllner, geschrieben. Der war Augenzeuge, war mit dabei, mit Jesus. Als er all das gesagt hat, getan hat, was wir in seinem Evangelium lesen. Als ob du selber mit dabei gewesen wärst vor 2000 Jahren und alles gesehen hast, alles gehört hast. Nimm irgendein Ereignis von der letzten Woche, das du erlebt hast, und erzähle es jemandem weiter. Und die Person würde dann sagen, ach, das stimmte gar nicht. Das hast du doch nicht erlebt. Das hast du doch falsch gehört. Doch, ich habe es gesehen. Ich habe es erlebt. So ist jemand. Wenn man sagt, die Bibel ist nicht geschehen, es ist nicht so passiert, es wurde nicht so gesagt. Doch, es ist so. Die Bibel ist wahr, glaubwürdig. So schön es ist, wenn man Teile der Bibel glaubt. Gell? Das Problem ist immer, wenn man gewisse Dinge weglässt. möchte das vergleichen mit Zopfbacken. Oder? Zopfbacken. Jeden Samstag machen wir einen Zopf. Es braucht Zutaten. Was braucht es dazu? Mehl und was noch?
Salz.
Wenig Salz, genau. Backpulver, genau. Gut, Backpulver. Nehmen wir Hefe. Nehmen wir Hefe. He? Genau, sonst wird das zu gross. Genau, Milch, genau, Butter. Ganz wenig, oder? Eigentlich wirklich noch nicht viel. Ein bisschen Zucker noch, je nachdem. Genau. Zum Anstreichen oben noch ein wenig, entweder Rahm kann man nehmen, das ist jetzt Finesse, oder? Oder man kann auch in den Rahm ein wenig Nescafé tun, auflösen und anstreichen. Auch noch ein bisschen Zucker kann man auch, und dann wird es schön so goldbraun, glänzig, damit es noch richtig schön aussieht, oder? Okay. Das sind alles die Beilagen, oder die Zutaten, besser gesagt, für einen guten Zopf. Nun, kann man einen Zopf backen ohne Mehl? Geht nicht. Ohne Butter? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Wird ein bisschen schwierig. Ohne das Backpulver, ohne die Hefe, gell? Das sind dann die mühsamen Zopfs. Haben wir auch schon ab und zu, wenn der Kalb nicht aufgeht. Wenn er nicht aufgeht, gell? Und so pap, so, boah, kannst du vorwerfen. Genau. Aber das mit dem, oder, was möchte ich damit sagen? Die Bibel als Ganzes ist relevant und entscheidend. Und da möchte ich dich fragen, liest du die ganze Bibel regelmäßig? Sind alle Themen der Bibel für dich entscheidend, wichtig? Ich komme noch einmal mit meiner Mutter, als ich gestaunt habe, was sie für Notizen gemacht hat. Welche Themen die bearbeitet hat. Biblische Ältestenschaft. Ist ja spannend. Ich habe es noch nicht gelesen. Aber verschiedenste Themen, die für sie relevant waren, wichtig, aber auch, denke ich, weniger. Aber die Bibel spricht darüber. Noch einmal, lese ich die ganze Bibel oder nur gewisse Teile, dann bin ich ja nicht besser als diese Sadduzäer, die einfach gewisse Dinge weglassen. Oder eben mit den Themen. Wichtig. Für die Ausbildung deines, meines Glaubens. Also Ablehnung der Bibel, Teile der Bibel, führt dazu, dass diese Sadduzäer nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Eine falsche Vorstellung vom Himmel. Ja, wen wird sie dann heiraten? Alle sieben Männer. Und Jesus, sie heiraten gar nicht im Himmel. Woher habt ihr diese Vorstellung? Tja, falsche Vorstellung vom Himmel. Dann ein dritter Punkt ist, Jesus sagt, Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Und das ist ein Zitat aus 2. Mose 3, Vers 6. Diese Begebenheit, als Mose in die Wüste geht, Mose, der große Prophet der Sadduzäer. Also Jesus nimmt jetzt ein Argument von jemandem, den sie akzeptieren, den sie anerkennen, den sie hochschätzen als Propheten, Mose. Dieser Mose sagte, Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Ihr widersprecht euch doch selber, sagt Jesus. Und das ist schon auch etwas, dass wir uns auch immer wieder fragen müssen, ich glaube das, ich glaube auch das. Passt das denn zusammen? Und machen uns manchmal über gewisse Themen viel zu wenig Gedanken. Oder es kommt dann eben menschliches Denken hinein, sadduzäisches Denken. Und jetzt komme ich wieder einmal, weil diese Frage seit meiner letzten Aussage, die ich gemacht habe, noch in gewissen Köpfen ist, wegen dieser Beerdigungsgeschichte. Und wegen dieser Kremation und Beerdigung, ja, ich komme wieder damit. Und jetzt einfach, was sagt denn die Bibel dazu? Und nicht menschliche Überlegungen, sondern was sagt die Bibel dazu? Und mehr sage ich nicht dazu. Weil die Bibel in dieser Frage einfach eindeutig ist. Punkt. Dann, der vierte Punkt, den Jesus anspricht, ist die Kraft. Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Was meint er damit, die Kraft Gottes? Wir nehmen da diese Verse dazu. Wie entstand denn das Wort Gottes? Es ist nämlich nicht nur ein intellektuelles, ein verstandesmäßiges Problem, das diese Sadduzäer hatten, sondern ein tiefer, noch tiefer liegendes. In 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen wir über die Entstehung der Bibel. Alle Schrift, und das sagt der Apostel Paulus, am Ende seines Lebens, es gibt schon einige neutestamentliche Schriften, aber wenn er hier von allen Schriften spricht, meint er vor allem auch das ganze Alte Testament. Aber wir nehmen es natürlich auch für das Neue Testament, denn viele der Briefe sind schon da, nur noch nicht zusammengefasst als Neues Testament, wie wir es heute kennen. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Beführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Denn niemals wurde eine Weissagung, 2. Petrus 1, 21, durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, oder man kann auch sagen überbracht, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also es ist der Heilige Geist, der zu Menschen gesprochen hat, die den Geist Gottes hatten, die empfangsbereit waren für Gottes Wort. Zu ihnen hat Gott gesprochen und sie haben es aufgeschrieben und so haben wir die Bibel heute. Und dann Johannes 16, 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, das ist der Heilige Geist, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Es ist der Heilige Geist, zu dem wir beten können. Herr, zeig mir die Wahrheit, Wahrheiten aus deinem Wort. Jedes Mal, wenn du dieses wunderbare Buch aufschlägst, und er wird dir zeigen, was für dich entscheidend und wichtig ist. Er wird dir Wegweisung geben. Das kannten sie nicht. Und deshalb irrten sie. Deshalb konnten sie diese Auferstehungsfrage letztendlich nicht wirklich beantworten. Oder noch schlimmer, sie sind fehlgeleitet worden. Und wisst ihr, was passiert, auch in der heutigen Zeit, wenn die Ewigkeit, wenn der Himmel, wenn das ewige Leben kein Thema ist, dann wird dieses Leben hier das einzig und alles Entscheidende sein. Dann musst du dieses Leben auskaufen. Dann musst du alles in dieses Leben hineinstecken. Dann musst du das ganze Glück hier suchen. Denn es gibt nachher keines mehr. Für die, die an einem Himmel zweifeln, ja. Und ganz ehrlich, das ist ja so etwas von deprimierend. Was? Nur dieses Leben, solange du jung bist, okay, da kannst du noch, aber wir werden älter. Und wenn du einfach merkst, das Leben ist langsam, aber sicher vorbei, das geht nicht mehr. Und das geht nicht mehr. Und das geht nicht mehr. Du kannst nicht mehr ohne Brille lesen. Mühsam. Du brauchst plötzlich ein Hörgerät. Du kannst plötzlich nicht mehr gehen oder schlechter gehen. Ja, jetzt gibt es keine Wanderungen mehr in die Berge. Das Leben wird immer kleiner. Merkt ihr das? Und dann zu sagen, es gibt kein Leben nach dem Tod. Es ist einfach fertig. Wie deprimierend ist das denn? Der Gegensatz dazu. Das Beste kommt ja erst noch. Und es wird nicht nur das Beste sein, es wird ewig sein. Der Himmel, das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus, die Zukunft. Ich möchte um nichts in der Welt doch tauschen. Jemand hat einmal gesagt, die Bibel ist wie ein Liebesbrief. Und ich habe auch einen mitgebracht. Mein liebster Schatz, von Herzen möchte ich dir sagen, wie sehr ich dich schätze und liebe. Deine Nähe ist für mich wie ein Geschenk, das mein Leben bereichert und mir Frieden schenkt. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich sicher und geborgen. Du bist mein Zuhause. Wunderbar, hein? Schöne Worte. Gott spricht sie zu dir. Mach Gott zu deinem Zuhause. Wir kommen noch einmal darauf. Wir verlassen jetzt diese Auferstehungsfrage und kommen zur Hochzeitsfrage. Ich hoffe, es ist dir klar geworden, ich bin überzeugt. Ja, es gibt sie. Den Himmel, das ewige Leben, die Auferstehung nach dem Tod kommt erst das Leben. Nach dem Tod ist jetzt Leben. Und darum geht es auch in dieser Frage vom Hochzeitsfest. Es geht nämlich um die Frage, sind wir echte Gläubige? Wir haben die ganze Geschichte ja schon gelesen, deshalb können wir uns das sparen. Kurz zusammengefasst, einfach, es geht um ein Himmelreichsgleichnis. So beginnt das Jesus im Vers 1. Gell? Das Reich der Himmel gleicht einem König. Im Gleichnis vorher, Kapitel 21, als es um einen Weinberg ging, da ist nicht von einem König die Rede. Jetzt ist aber von einem König. Es geht also um einen König, der ein Hochzeitsfest plant für seinen Sohn. Es wird ziemlich eindeutig, wenn man die Bibel ein wenig kennt, dass Jesus wiederum die Geschichte erzählt, eigentlich ein Stück Kirchengeschichte. Das Evangelium und die gute Nachricht wird an Eingeladene, an solche, die bestimmt werden, an das Hochzeit zu gehen, an solche gerichtet. An Geladene. Also Menschen, die eigentlich vorbereitet sind vom König. Irgendwann kommt jemand und lädt euch zu meinem Fest ein. Also seid bereit. Und sie gehen aus, die Knechte, jetzt ist der Zeitpunkt und alle sagen, sorry, habe etwas anderes vor. Ja, noch schlimmer, sie bringen sogar Knechte um. Das sind die Propheten, die alttestamentlichen Propheten, die Gott immer wieder gesandt hat. Komm zu mir. Und das ist die grundlegende Aussage über die Einladung, die Gott bis heute ausspricht. Ich lade euch zu meinem Hochzeitsfest ein mit meinem Sohn. Das durchzieht die ganze Bibel. Von vorne bis hinten. Und so lesen wir dann in der Offenbarung ein bisschen später noch etwas davon. Folge der Ablehnung, der Tötung von Knechten ist, dass der König eine Stadt verbrennt. Diejenigen, die sich wehren, an seine Hochzeit zu kommen. Es geht also nicht darum, ja, man kann und man soll und man kann nicht, sondern es hat wirklich Konsequenzen, diese Ablehnung. Das durchzieht dieses ganze Gleichnis. Ablehnung hat Konsequenzen. Sehr ernste Konsequenzen. Aus der Geschichte wissen wir, 70 nach Christus ist Jerusalem und auch der Tempel buchstäblich verbrannt worden, zerstört worden. Wie genau Jesus das vorausgesagt hat. Und er sendet wieder Knechte aus. Das ist dann das Evangelium. Das sind dann die Apostel. Und die gehen an alle Hecken und Zäunen, an die Straßen, Kreuzungen, ladet ein. Und so steht im Evangelium Markus 16,15, Jesus sagte, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und Matthäus 24,14, in der Endzeitrede, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Nun, dieses Ende, was ist das? Es ist, der König kommt herein. Eines Tages kommt er wieder, Jesus. Und wir sind doch alle so gespannt, wann wird das sein? Aber er wird wieder kommen. Und ich betone das immer wieder. Ich glaube wirklich, er kommt real, sichtbar wieder, wie Jesus Christus als Kind geboren wurde und wir Weihnachten feiern. Wird es vielleicht irgendwann einmal ein Fest geben, das es heute noch nicht gibt, das vielleicht Wiederkunft Jesu Christi heißt? Wie wir das dann feiern, weiß ich nicht, oder? Vielleicht ersetzen wir dann Weihnachten für Jesus Christus kommt wieder. Vielleicht ist das dann so ein Reiterspiel. Ja, er kommt auf einem Pferd. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, er kommt wieder. Und wir lassen das mal auf die Seite mit der Entrückung, das wird dann noch ein bisschen vorher sein. Er kommt wieder, wir gehen zu ihm. Das ist ein anderes Thema. Aber er wird wirklich wiederkommen. Und Herr der Herren und König der Könige sein. Er, der Sohn. Aber vorher, bevor das geschieht, nebst dieser Entrückung, ist eine Hochzeit im Himmel beschrieben. Wortwörtlich, in der Bibel. So, Offenbarung 19,9. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Also, wie noch zum Sagen, weißt du, nicht nur einfach eine schöne Legende. Es ist wirklich so. Oder vergleichbar wie mit diesem Liebesbrief. Ja, schöner Liebesbrief. Wow. Aber kann ich den wirklich wörtlich nehmen? Oder ist es nur Legende, sinngemäß, ein Märchen? Nein, es ist wirklich. Du und ich, wir werden an diesem Hochzeitsmahl dabei sein, wenn wir denn die richtigen Kleider tragen. Habe eine kleine Aufgabe auf dem Skript, habe einige Bibelstellen herausgesucht aus dem Buch der Offenbarung, habe gestaunt, wie viele Bibelstellen es da gibt, wo es genau um die Frage geht, wie bist du gekleidet? Könnt ihr selber nachlesen. Jetzt kommt es, Vers 12, dann eben zu diesem einen Gast, der kein passendes Kleid hat. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das dann da so liest. Im Vers 12 oder 11 schon, als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Aber da stand doch, du hast es richtig betont, die Knechte wurden ausgesendet, Hecken und Zäune an die Straßen, an die Kreuzungen, um Gute und Böse einzuladen. Was will er denn? Was will der König denn eigentlich? Jetzt kommen die Leute, der Saal wird voll und jetzt sieht er einen. Nur einen. Es sind ganz viele andere auch dabei. Zu diesem einen geht er. Der fällt auf. Er hat kein Gewand an wie die anderen. Und er sagt zu dem Freund, wie bist du hierher gekommen? Also irgendwie hat er einen anderen Weg genommen. Irgendwie kam er dazu. Und da muss man ein bisschen die Umstände verstehen. Man kann sich jetzt mal so sagen, als Bibelleser kann man sich jetzt fragen, also, das ist aber hart. Das ist doch ungerecht. Du lädst ein, ich komme und jetzt passt es dir nicht einmal. Weil ich nicht so gekleidet bin, wie du das gerne wünschst. Das ist doch spannend, nicht? Ich bin überzeugt davon. Die meisten von uns, wenn wir dieses Gleichnis lesen, denken, also das ist doch nicht gerecht. Das ist doch nicht recht. Kann man so sehen? Finde ich zwar nicht richtig. Das wäre sadduzäisch, menschlich, verständlich. Aber der König ist Gott. Und so möchte ich uns sagen, wenn wir solche Bibelstellen lesen und manchmal Gott nicht verstehen, dann liegt das nicht an Gott. Oder ja, es liegt an ihm. Es zeigt einfach, er ist anders als ich und du. Und er sieht die Dinge in manchen anders als ich und du. Und die Frage stellt sich einfach, wer ist wahr? Du oder er? Ich glaube, er ist wahr und nicht ich. Das kann ja nicht sein. Also, so muss irgendetwas falsch gelaufen sein bei diesem Mann, der ein eigenes Kleid anhat. Was ist falsch gelaufen? In Jesaja, habe ich nicht eingeblendet, aber in Jesaja 64, Vers 5 lesen wir ein sehr eindrückliches Zitat. Und im Zusammenhang mit dieser Frage der Kleidung möchte ich jetzt uns bitten, genau hinzuhören, und dann musst du und ich entscheiden, sage ich zu dieser Aussage von Gottes Wort, ja oder nein. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Kannst du dazu ja sagen, dass Gott mich so sieht? Wenn ich so komme, wie ich bin, ich habe ein schmutziges Kleid. Mein gutes Leben, das ich meine zu führen, zu dem sagt Gott, es ist ein beflecktes Kleid. Jesus, oder in diesem Gleichnis, wird der Mann Freund genannt. Und spannend, wie reagiert er auf das Ansprechen des Königs? Er schweigt. Er verstummt. Wenn ich mit meiner Selbstgerechtigkeit vor Gott erscheine, verstumme ich. Ich habe nichts zu sagen. Denn dort merke ich, all das, was ich meine, Gutes zu tun, ist ja ein beflecktes Kleid, ist ja Schmutz und Dreck. Es genügt nicht. Der König, er hat ein Kleid. Und er hat jedem der Gäste ein Kleid gegeben. Im Buch von der Offenbarung steht es, lest ihr es dort. Es ist das Kleid der Gerechtigkeit seines Sohnes. Rein, reine Leine wird es beschrieben. Sauber. Es ist ein Kleid, das der König gibt. Und nur er gibt. Und der Mann denkt, ach, ich bin doch auch gut. Ich genüge doch auch. Nein. Und das Verdikt ist hart. Habe es bewusst Joachim nicht lesen lassen. Gell? Weil da heißt es weiter, Vers 13, da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Sie sind gegangen, die Knechte, haben eingeladen, gerufen. Und die haben es ja wieder. Das war schon Vers Kapitel 21. Auserwählt, berufen und auserwählt. Ich habe damals schon gesagt, diese Auserwählung ist, wenn du dich entscheidest, ja, ich will kommen. Ich nehme die Kleider, die Gott mir schenkt, und ziehe sie mir an. Ich genüge nicht, aber er hat alles für mich vollbracht. Jesus am Kreuz. Er ist meine Gerechtigkeit. Jesus ist genug. Das ist mein letzter Punkt. Jesus ist genug. Was heißt das? Und hier drei Bibelverse, die ihr vielleicht in dem Zusammenhang ihr noch nie so gelesen habt. Aber es passt wunderbar. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, das ist Johannes der Täufer, lasst es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus ist gekommen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Wenn Gott seinen Sohn in diese Welt schickt, dann haben wir nichts zu bringen, kannst du nichts hinzutun. Jesus allein muss genügen und kann nur genügen. Er hat alles vollbracht. Diese Aussage ist es, oder? Alle Gerechtigkeit erfüllt. Jesus hat es für mich erfüllt. In Johannes 1,15. Johannes legt Zeugnis ab, dass wieder der Täufer von ihm, von Jesus, rief und sprach. Und aus seiner Fülle von Jesus haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Das brauchen wir. Gnade. Dieses Geschenk von ganzem Herzen annehmen. Weil er hat ja alles erfüllt. Also muss auch die ganze Gnade von ihm kommen. Jesus ist meine Gnade. Ich bin begnadigt. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er ist heilig. Ich bin unheilig. Ich bin unrein. Kann ich dazu ja sagen? Wie Gott mich sieht, wie Gott meine Kleider sieht und welche Kleider er mir anbietet. Und der letzte Spruch ist noch, Vers, aber der Vater sprach zu seinem Knecht. Es ist dieses Gleichnis, dieses ganz Bekannte. Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Der Sohn wusste, ich, schmutzig, dreckig, so kann ich nicht vor meinem Vater erscheinen. Das bin ich. So sieht mich Gott. Kannst du dazu ja sagen? Akzeptieren, Gott, ich genüge nicht. Aber du hast ein Kleid für mich, das ich einfach nehmen darf, aus Gnade anziehen darf. Du wäschst mich rein für immer und ewig. Im Himmel sind nur solche Menschen. Deshalb die Frage dieses Gleichnisses, ist es jetzt im Himmel Hochzeit oder auf der Erde? Ich glaube, dieses Gleichnis behandelt dieses wichtige Thema. Sei kein halber Christ. Ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn oder eine irre Lehre, ein falsches Verständnis. Und so möchte ich zum Schluss noch einmal diesen Liebesbrief lesen. Vielleicht kann es, wird es zu deinem Liebesbrief. Mein lieber Jesus, von Herzen möchte ich dir sagen, wie sehr ich dich schätze. Liebe, was er getan hat. Deine Nähe ist für mich wie ein Geschenk, das mein Leben bereichert und mir Frieden schenkt. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich sicher und geborgen. Du bist mein Zuhause. Und wie es ein Evangelist sagte, ein Nachhausekommen. Bist du nach Hause gekommen bei Jesus? Wir wollen beten.